Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders. Mein Name ist Thomas Rösch. Es gibt aber eigentlich kein endoskopisches Thema heute, sondern ein Thema, auf das ich gestoßen bin, weil ich wie viele eine E-Mail-Aussendung vom New England Journal bekomme. Und da war eine Studie drin aus der Kardiologie beziehungsweise von Karotis-Operationen. Und die haben sich mit dem Thema Mikroplastik beschäftigt, was man hin und wieder in der Zeitung liest, und haben gezeigt, dass die Plugs, die Mikroplastik hatten, dann einen schlechteren Outcome hatten für die Patienten. Und dann habe ich mir gedacht, Mikroplastik, aha. Und habe ein bisschen gegoogelt und Kollegen gefragt und siehe da, das kommt aber erst später, es gibt alle möglichen Leute, die sich medizinisch damit beschäftigen. Also wird es Zeit, da mal die Grundlagen zu lernen. Was ist denn das überhaupt? Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Christian Laforge aus der Uni Bayreuth, Lehrstuhl für Tierökologie. Herzlich willkommen, Herr Laforge. Wir sind beides Münchner, also wir haben vereinbart, wir bemühen uns, sagen wir mal, bei unserem südlich gefärbten Hochdeutsch zu bleiben.
Ja, das versuche ich auch. Dann sage ich nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und freue mich schon auf unser Gespräch.
Fangen wir doch einfach mal mit ganz einfachen Sachen an. Was ist Mikroplastik? Es gibt auch noch Nanoplastik. Wie groß ist das? Oder vielleicht können Sie es für uns mal ein bisschen definieren.
Kann ich gerne. Das heißt, die Historie von Mikroplastik beginnt eigentlich in den Weltmeeren. 1972 war tatsächlich der erste Bericht zu Mikroplastik in den Weltmeeren. Aber danach hat es eigentlich niemand richtig interessiert, sondern die Thematik Mikroplastik ist erst aufgekommen, auch nach einer Science-Publikation 2004 von Richard Thompson. Lost at Sea, Where's All the Plastics? Und dort wurde der Begriff Mikroplastik tatsächlich geprägt. Und seit dieser Zeit, 2004, spricht man von Mikroplastik, von allen Partikeln aus synthetischen Kunststoffen, die kleiner als 5 mm sind.
Aber das geht ja dann noch deutlich weiter runter, oder? Wie ist denn das so verteilt? Verteilt sich das gleich?
Ja, man spricht mittlerweile von Mikroplastik und von Nanoplastik, obwohl die Größengrenzen noch nicht wirklich festgelegt sind. Das heißt, es gibt einige Arbeitsgruppen, die von Nanoplastik bereits sprechen, wenn die Plastikpartikel dann kleiner als 1 Mikrometer sind. Es gibt aber auch Arbeitsgruppen, die sich an die Nanodefinition halten und von dem her dann Nanoplastikpartikel als Partikel bezeichnet werden, die kleiner als 100 Nanometer sind. Aber da hat sich die Community noch nicht festgelegt, wo tatsächlich der Begriff Mikroplastik aufhört und Nanoplastik dann beginnt. Aber tatsächlich ist das Ganze natürlich ein fließender Übergang. Man muss natürlich auch betrachten, welche Dimension man des Partikels sich betrachtet. Und von dem her ist es natürlich eben auch ein fließender Übergang, obgleich sich die Partikel auch in der Umwelt ein bisschen anders verhalten. Das heißt, Nanopartikel verhalten sich natürlich anders als diese ganz großen Mikroplastikpartikel, die beispielsweise im höheren Mikrometerbereich sind, wie 200 oder 500 Mikrometer Partikel.
Gut, also ist eigentlich Mikroplastik der Überbegriff und dann bleiben wir dabei.
Genau.
Und das kommt jetzt woher? Von der Plastiktüte, vom Haarshampoo oder wie? Das scheint ja ziemlich ubiquitär zu sein.
Ja, mittlerweile finden wir Mikroplastik in allen Umweltkompartimenten. Das heißt, begonnen hat die Forschung im Meer. Das heißt, man hat dieses Mikroplastik im Meer gefunden. Dann ist es übergegangen auf die Süßwasserökosysteme. Auch dort hat man in jedem Gewässer, in dem man nach Mikroplastik geforscht hat, dieses auch gefunden. Das heißt, an der Wasseroberfläche, am Seegrund, aber auch an den Ufern. Und mittlerweile untersucht man eben Mikroplastik auch in terrestrischen Ökosystemen, sprich an Land und auch in der Atmosphäre. Und überall, wo man nach Mikroplastik sucht, findet man leider Gottes auch Mikroplastik. Und die Schätzungen gehen davon aus, dass man an Land tatsächlich 40 Mal mehr Plastik und Mikroplastik findet als in den Weltmeeren. Das heißt, es ist nicht nur eine Thematik für die Weltmeere. Und die Quellen von diesem Mikroplastik sind extrem mannigfaltig. Das heißt, es können entweder Plastikpartikel sein, die irgendwelchen Produkten, sogenanntes primäres Mikroplastik, beigemengt worden sind. In den Medien war da ganz groß, was mittlerweile ja auch schon eingeschränkt wurde. Die Mikroplastikpartikel, die sich in Kosmetika befunden haben oder eben auch in Reinigungsmitteln. Aber gerade der Abrieb von Kunststoffprodukten ist mannigfaltig. Das heißt, das kann die von Ihnen angesprochene Plastiktüte sein. Wenn die lang in der Umwelt sich befindet, wird sie über die UV-Strahlung, wenn die Weichmacher dann rausgehen und über mechanische Beanspruchung dann irgendwann ganz klein und wird auch zu Mikroplastik. Genauso wie jedes Bonbonpapier, genauso wie jeder Flaschendeckel, der aus Kunststoff ist, den man in die Umwelt schmeißt. Dort wird aus dem unsachgemäß entsorgten Müll irgendwann mal über Abbauprozesse Mikroplastik, aber auch Abrieb von allen möglichen Kunststoffprodukten, sei es Autoreifen, sei es eine Flasche, die man selber auf und zu macht, das Kunststoffbrett, auf dem man seine Frühlingszwiebel schneidet. Damit generiert man Mikroplastik. In der Landwirtschaft sind sehr viele Produkte aus Plastik. Dort entsteht auch sehr viel Mikroplastik, aber nicht nur sekundäres Mikroplastik, sondern auch primäres Mikroplastik gelangt dort in die Umwelt. Denn alle unsere Samen, die man in der Landwirtschaft verwendet, sind mittlerweile von Kunststoffen ummantelt. Düngemittel sind in kleinen Kapseln eingeschlossen, damit sie langsam abgegeben werden. Und all dies ist ein Eintragsweg von Mikroplastik in die Umwelt. Das heißt, Abrieb von allen Kunststoffprodukten. Mhm. Und man, wenn man mal ein Haus gebaut hat oder mal eine Baustelle sich angeguckt hat, wie viele Rohre da geschnitten werden. Und wenn man weiß, wie viel Abrieb da generiert wird, weiß man auch, wie viel Mikroplastik aus diesen Quellen tatsächlich in die Umwelt gelangt. Also es sind Unmengen an Quellen, wie dieses Mikroplastik in die Umwelt tatsächlich gelangen kann.
Also das scheint ja so ubiquitär zu sein, dass da zwei Reaktionen denkbar ist. Die eine sagt, um Gottes Willen, und die andere sagt, so what? Wie ist denn das historisch zu sehen? Ich weiß gar nicht, wann Plastik eigentlich so als Massenware eingeführt wurde. Damit hat es ja wahrscheinlich begonnen.
Genau, das ist in den 50er Jahren, also das ist 1950 so, dass es immer stärker angestiegen ist und die weltweite Plastikproduktion steigt immer noch exponentiell an. Das bedeutet, dass die Thematik natürlich in den letzten Jahrzehnten noch schwieriger geworden ist, weil natürlich je mehr Plastik produziert wird, umso mehr Abrieb wird auch generiert und umso mehr Plastikprodukte gelangen auch unsachgemäß entsorgt in die Umwelt. Sie haben bestimmt da schon mal die Bilder gesehen aus dem asiatischen Bereich, Indonesien beispielsweise, wo ganze Flusssysteme leider Gottes von unsachgemäß entsorgtem Müll bedeckt sind, weil es dort eben kein Abfallsystem gibt, aber wir müssen auch vor unserer eigenen Haustür kehren. Das bedeutet, ich habe einmal einen Spaziergang gemacht vom Supermarkt, der ist nicht ganz so weit von unserem Haus entfernt, von dem wir wohnen. Das heißt, es sind circa, ich würde mal sagen, 250 Meter und nur die Mikroplastikpartikel oder Plastikpartikel, die ich mit bloßem Auge erkannt habe, waren über 52 Stück. Oh, und egal, ob ich irgendwie vor der Tür an der Universität schaue, oder auf irgendeinem Parkplatz. Sie werden überall tatsächlich auch Plastikmüll bei uns finden. Das heißt, es gibt kein Kompartiment mehr, das plastikfrei ist. Und auch die Luft, die ich gerade einatme, bin ich mir sicher, dass ich sehr, sehr viele kleine Plastikpartikel und auch Plastikfasern gerade einatme. Ich gerade mehr, weil ich gerade mehr rede als Sie.
Jetzt ist natürlich die Frage, das Ausmaß kann man ja wahrscheinlich erst abschätzen nach Jahrzehnten der Exposition, aber Sie haben das ja sicher an Tieren erforscht. Was passiert dann? Das ist dann im Trinkwasser, das ist der Nahrung beigemischt. Wenn das jetzt, weiß nicht, haben Sie bestimmte Tiere untersucht, wie das in den Nahrungskreislauf und in die Blutbahn und wo sich das dann ablagert und so weiter gelangt?
Ja, wir haben hier an der Universität Bayreuth einen Sonderforschungsbereich zu Mikroplastik, in dem wir untersuchen, wie Mikroplastik überhaupt entsteht aus großen Plastikprodukten, wie Mikroplastik dann in der Umwelt weitertransportiert wird und welche Effekte es dann tatsächlich auf Organismen haben kann. Und dabei muss man sagen, wir reden zwar jetzt einmal von Mikroplastik, aber eigentlich ist Mikroplastik ein sehr vielfältiger Stoff, denn es hat ganz unterschiedliche, hat man vorher schon besprochen, Größen, es hat ganz unterschiedliche Formen, es hat ganz unterschiedliche Kunststoffsorten, aus denen dieses Mikroplastik besteht. Und je nachdem, welche Kunststoffsorte das ist, hat das Ganze natürlich auch ganz unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften. Das bedeutet, wir haben ganz unterschiedliche Additive, die man in diesen Kunststoffen findet, unterschiedliche Restmonomere, die man eben auch in diesen Kunststoffen findet. Und all diese Kunststoffe haben auch ganz unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, das heißt eine unterschiedliche Oberflächenladung. Und je nach Eigenschaft von diesen Kunststoffpartikeln hat es entweder einen Effekt oder nicht. Wir haben beispielsweise untersucht mit Zelllinien, in dem Fall auch mit Makrophagen, diese herkömmlichen Plastikpartikel von Micromod oder auch anderen Firmen, die man kaufen kann. Und das sind im Regelfall ja so Polystyrolkügelchen. Und wir haben mal genau charakterisiert diese Polystyrolkügelchen von unterschiedlichen Firmen, die ja eigentlich erstmal alle gleich erscheinen. Die heißt, die sind aus Polystyrol, sind alle in dem Fall 3 Mikrometer groß, haben alle dementsprechend einen gleichen Durchmesser. Aber wir haben uns mal die Oberflächenbeschaffenheiten angeguckt. Das heißt, die haben alle eine unterschiedliche Oberflächenladung, die haben alle einen unterschiedlichen, zum Beispiel auch Restmonomergehalt. Und die Effekte, obwohl man die gleichen, also augenscheinlich gleichen Plastikpartikel genommen hat, also sprich Polystyrolkügelchen mit 3 Mikrometer Durchmesser, waren die Effekte vollkommen anders. Das heißt, es hängt so stark von den Eigenschaften von den Mikroplastikpartikeln ab, ob man tatsächlich einen Effekt sieht oder nicht. Deswegen kann man schlecht sagen, Mikroplastik an sich hat einen Effekt oder hat keinen Effekt, sondern hängt eben ganz stark von den Eigenschaften der entsprechenden Partikel ab. Und man kann sich das einfach vorstellen, eine Faser verweilt zum Beispiel viel länger in dem Verdauungstrakt als irgendein runder Partikel, der viel schneller durchrutscht. Beispielsweise einen Kirschkern, den ich als Kind einmal verschluckt habe. Jetzt komme ich schon wieder ins Bayerische. Ich habe gesagt, ich bemühe mich, nicht so stark bayerisch zu sprechen. Das heißt, ein Kirschkern, den man verschluckt hat, der geht dann auch wieder den Weg allen Irdischen irgendwann mal und den findet man dann in der Toilettenschüssel. Wohingegen, wenn dieser Partikel viel kleiner ist, besteht die Möglichkeit dann, eben, dass er vom Verdauungstrakt auch ins Gewebe übergeht. Und die Studien in unserem Sonderforschungsbereich, wir arbeiten da sehr interdisziplinär, das heißt, da sind Polymerwissenschaftler mit dabei, da sind Ingenieure mit dabei, da sind Biologen mit dabei, Mathematiker, Physiker, Chemiker, das heißt, es ist extrem interdisziplinär. Und da konnten wir eben zeigen, dass vor allem die Eigenschaften dieser Plastikpartikel, sprich Restmonomere, Oberflächenladung, aber auch die Größe der Partikel und die Kunststoffart dafür verantwortlich ist, ob man den Effekt sieht oder nicht und ob dieser Partikel tatsächlich vom Verdauungstrakt oder von den Atemwegen ins Gewebe übergehen kann oder dann einfach wieder ausgeschieden wird.
Aha, also das hört sich ja an, als gäbe es da unendliche Forschungsmöglichkeiten. Es wird wahrscheinlich eine ganze Menge aufgenommen, Sie sagen über die Lunge. Und das bleibt dann in der Lunge hängen oder geht das in den Blutkreislauf und ansonsten über den Gastrointestinaltrakt und geht dann auch in den Blutkreislauf und über die Leber und so weiter?
Das sind die zwei wahrscheinlich hauptsächlichsten Expositionswege für Organismen und natürlich auch für uns Menschen an sich. Das bedeutet, sehr viele Organismen im gesamten Nahrungsnetz ist nachgewiesen worden, dass sie Mikroplastik zusammen mit ihrer Nahrung aufnehmen können. Die scheiden die meisten dieser Partikel aber auch wieder aus. Und dann hängt es von den Eigenschaften der Partikel ab, ob die im Verdauungstrakt auch mit verbleiben und auch von den chemischen Eigenschaften, ob jetzt nur der reine Kontakt eben auch im Verdauungstrakt schon entzündliche Reaktionen auslösen kann. Das ist bei manchen Organismen auch schon gezeigt worden. Oder ob erst die Translokation ins Gewebe dann eben auch entzündliche Reaktionen auslösen kann oder dann eben auch noch weiter transportiert wird. Und auch Studien von unserer eigenen Arbeitsgruppe mit Makrophagen haben gezeigt, dass vor allem die Plastikpartikel, die vorher in der Umwelt waren, sprich von einer sogenannten Öko-Corona beschichtet werden, die Partikel sind ja so klein, dass sich kein richtiger Biofilm drauf bilden kann, sondern dass sich einfach organische Moleküle auf diesen Partikel drauf anlagern. Und wenn sich diese organischen Moleküle auf den Partikel anlagern, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass dieser Partikel dann von Zellen und vom Gewebe aufgenommen werden und dann eben auch möglicherweise in den Blutkreislauf dann gelangt.
Also die Schlimmen sind die Kleinen?
Die Schlimmen sind, ja, je nachdem. Also das heißt, die Schlimmen, die ins Gewebe eindringen können, sind hauptsächlich die Kleinen. Die Schlimmen, auch aus ökologischer Sicht, können aber auch die größeren Partikel sein. Das heißt, wenn diese Partikel irgendwo im Verdauungstrakt akkumulieren oder den auch verletzen, kann es dort eben auch zu schädigenden Reaktionen kommen. Aber auch größere Partikel, was man gezeigt hat, wenn man jetzt nicht nur an die gesundheitlichen Auswirkungen von Mikroplastik und Plastikmüll denkt, Plastik und auch vor allem auch Mikroplastikfasern verändern Bodeneigenschaften, beispielsweise das Wasserrückhaltevermögen des Bodens, sodass Pflanzen schlechter wachsen können. Das sind eigentlich Auswirkungen, an die man eher weniger denkt, wenn man an Mikroplastik und Plastikmüll denkt, sondern man denkt immer nur an diese direkten Auswirkungen. Aber was gezeigt worden ist, ist, dass dieses Plastik nicht nur Bodeneigenschaften verändert, sondern dass, warum auch immer, die Gründe weiß man noch nicht, auf unterschiedlichen Mikroplastikfragmenten sich auch Krankheitserreger stärker und häufiger ansiedeln wie auf anderem natürlichen Material. Das heißt, wenn man daneben Blätter hat oder Äste hat, sammeln sich auf denen auch im aquatischen Ökosystemen weniger Krankheitserreger an wie auf Plastikmüll. Das heißt, auf Plastik sammeln sich andere Mikroorganismen an, je nach Plastiksorte, als tatsächlich eben auf organischem Material. Und dementsprechend wurde auch schon nachgewiesen, dass wenn man Plastikpartikel bei Organismen, das war beim Mausversuch oder bei Fischversuchen, dass wenn Plastik im Verdauungstrakt war, sich auch das Darmmikrobiom ändert, die Zusammensetzung und von dem her eben auch negative Effekte daraus resultieren, dadurch, dass sich das Darmmikrobiom ändert. Das heißt, die Effekte von Mikroplastik sind mannigfaltig, sodass man gar nicht sagen kann, nur die ganz Kleinen sind die Bösen, sondern eben auch die Größeren können auch die Bösen sein. Das heißt, es ist, wie Sie sagen, eine sehr komplexe Thematik. Und wir sind tatsächlich noch ganz am Anfang der Forschung, um wirklich zu verstehen, welche Prozesse und Mechanismen tatsächlich hinter diesen Effekten, die wir auch beobachten, stehen.
Ja, wir sind natürlich in einem, da haben Sie vollkommen recht, in einem Medizin-Podcast sehr medizinzentriert und das ist halt der Mensch. Weil ich verstehe, dass die Umwelt auch negativ beeinflusst wird, indem die Böden dann weniger fruchtbar werden, zum Beispiel. Ja, also das ist ja dann ein ganzer Kreislauf. Wie weit ist man denn, also Sie haben ja, haben es ja mehrfach gesagt, auch Tierversuche gemacht. Jetzt mal die vielleicht zu einfache Frage, wären Tiere davon krank? Oder was muss da passieren, wenn die in besonders schlechter Umgebung leben oder Meerwasser trinken oder Wasser trinken, was stark verseucht ist? Gibt es da irgendwelche Schwellen und irgendwelche Krankheitsbilder, die man schon da bei Tieren erforscht hat?
Also die Schwellenwerte, gerade was die Exposition betrifft, ist sehr schwierig zu sagen, weil man immer noch auch in den, nicht wirklich in den Kinderschuhen, aber was die Umweltbelastung betrifft, immer noch nicht genau weiß, wie viel Plastik sich in der Umwelt tatsächlich befindet und welche Partikel sich dort befinden. Denn standardmäßig analysiert man das Mikroplastik entweder mit thermoanalytischen Methoden, wie zum Beispiel in der Studie, die Sie angesprochen haben, mit Pyrolyse-GCMS oder mit TET-GCMS oder partikelbasierte Methoden, wie zum Beispiel FTR oder Raman-Mikrospektroskopie, wo man dann eben auch die Partikelinformation bekommt. Das Problem bei diesen spektroskopischen Methoden ist, dass man natürlich in der Größe limitiert ist. Mit FTR standardmäßig kommt man bei Umweltproben bis 5 Mikrometer, 10 Mikrometer, mit Raman auf 1 Mikrometer runter. Man könnte aber auch bis 500 Nanometer runterkommen. Aber man weiß bis dato noch gar nicht, wie viel von diesen ganz kleinen, wie Sie gesagt haben, bösen Jungen sich in den Umweltproben befinden, sodass man noch gar nicht genau weiß, wie die Umwelt tatsächlich mit Mikroplastik belastet ist. Dementsprechend weiß man von Tierversuchen, hat man natürlich immer eine höhere Konzentration verwendet, die eigentlich unrealistisch ist, sodass man eigentlich selten mit diesen Konzentrationen in Kontakt kommt. Das heißt, alles, was letal war, waren eigentlich eher Konzentrationen, die hoffentlich so in der Umwelt nie vorkommen werden.
Ach so, das kann durchaus auch letal enden, wenn man da ordentlich was.
Aber gerade bei den Organismen, die wir untersuchen auch vorwiegend invertebrate Organismen. Und da sieht man teilweise, dass wenn die Konzentration sehr hoch ist, dass es auch zu einer erhöhten Sterberate kommen kann oder die Nachkommenzahl beeinträchtigt ist etc. Die meisten Effekte, die man aber sieht, sind eher subletale Effekte, sodass diese Effekte im Regel davon abhängen von den Eigenschaften von den Partikeln. Und da ist man gerade dabei zu verstehen, welche Eigenschaften das sind. Sind zum einen natürlich die Additive, die möglicherweise eben auch im Verdauungstrakt frei werden können. Wir konnten in Muschelexperimenten zeigen, dass es möglicherweise eben auch die Restmonomere sind, die dann eben auch im Verdauungstrakt frei werden. Aber eben auch, sprich die Oberflächenladung spielt eine ganz große Rolle und die Beschichtung mit den unterschiedlichen organischen Molekülen, die der Plastikpartikel aufgenommen hat, bevor man ihn zu sich genommen hat. Also das sind ganz verschiedenste Aspekte und ganz verschiedenste Eigenschaften, die dann bedingen, ob dieser Partikel dann tatsächlich einen Effekt hat oder nicht. Und möglicherweise in der Lunge spielen dann andere Partikeleigenschaften eine Rolle, wie beispielsweise dann eben auch im Verdauungstrakt.
Also wir werden ja noch in einer anderen Folge mit Medizinern reden, die zum größten Teil grundlagenwissenschaftliche Experimente gemacht haben und da kann schon was passieren. Das ist ja immer die Angst, man stirbt ja selten direkt an was, sondern da häuft sich was an und kriege ich dann 10 oder 20 oder 30 Jahre später Krebs. Das ist wahrscheinlich bei Tieren auch noch nicht genügend erforscht, weil wer hat schon ein 10 Jahre langes Tierexperiment?
Also da weiß man noch ganz wenig, was die Langzeitexposition, vor allem eben auch die Mischexposition mit diesen unterschiedlichen Kunststoffsorten, da laufen die ersten auch Langzeitexperimente, aber das, ich möchte nicht sagen Problem, aber eins der Herausforderungen in letzter Zeit war, dass die meisten Studien zu Mikroplastik nur durchgeführt worden sind mit diesen von mir angeführten Polystyrolkügelchen, weil die halt einfach zu besorgen waren. Oder indem man frisches Plastik klein gemahlen hat. Das hat aber nichts mit dem Plastik zu tun, das wir in der Umwelt finden. Das Plastik, das wir in der Umwelt finden, ist schon gealtert und hat ganz andere Eigenschaften, auch Oberflächeneigenschaften, wie ganz frisches Plastik. Und wir sind natürlich auch als Menschen sowohl, ich nenne das mal frischen Plastik exponiert. Das heißt, wenn ich meine Flasche jetzt hier auf und zu mache, dann habe ich natürlich auch nicht gealtertes Plastik, dem ich exponiert bin. Oder der Abrieb von meinem Fließpulli, wenn ich einen anhätte. Auch das ist natürlich Plastik, das noch nicht so stark gealtert ist. Wohingegen alles, was wir beispielsweise einatmen, was schon lange in der Umwelt war, oder über die Nahrung zu uns nehmen, das könnten meistens eben auch Partikel sein, die schon länger in der Umwelt waren. Und diese Partikel haben ganz andere Eigenschaften, auch wenn es der gleiche Kunststoff ist, wie wenn es der ganz frische Kunststoff aus der Fabrik war. Und deswegen sind sehr wenig Experimente wirklich mit gealterten Plastikpartikeln durchgeführt worden. Und die Wissenschaftscommunity geht jetzt auch dahin, dass man gerade mit diesen gealterten Partikeln arbeitet und die zeigen ganz andere Effekte als beispielsweise diese ganz frischen Kunststoffe, die man halt einfach klein gemahlen hat. Deswegen muss man auch vorsichtig immer bei der Interpretation der Ergebnisse sein, mit welchen Kunststoffen gearbeitet wurde in dem Tierversuch, ob das beispielsweise nur diese frischen Polystyrolkügelchen waren, die nichts damit zu tun haben mit dem Mikroplastik, denen Organismen oder wir als Menschen auch konfrontiert dann sind.
Das scheint ja eine große Bewohnergemeinde zu sein, erinnert mich fast ein bisschen an die Vielfalt des Mikrobioms. Das ist dann sozusagen das Mikrobiom auf der Erde und im Wasser. Und offenbar, Sie haben es ja angedeutet, treffen die beiden dann im Körper zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Ja, wir haben es ja schon gesagt, um Gottes Willen oder so was, das ist noch nicht entschieden. Ich habe aber noch zwei Fragen. Die eine dreht sich ums Detail. Wenn wir so eine wissenschaftliche Arbeit lesen wie im New England Journal, dann geht es natürlich auch um die Methodik, was messen die da? Und ich habe ja in den Vorgesprächen verstanden, dass man da natürlich sehr aufpassen muss, dass man dann nicht das Plastik in den Messinstrumenten, nämlich in der Plastikspritze oder wo auch immer, misst. Können Sie da kurz einen Kommentar dazu geben, auch was das New England Paper über die Carotiden-Plaques betrifft?
Kann ich gerne machen. Das heißt, es betrifft eigentlich die gesamte Forschung zu Mikroplastik, vor allem zum Vorkommen von Mikroplastik, von Umweltproben bis hin zu Geweben, auch vom menschlichen Geweben, dass man immer aufpassen muss, da die wenigsten Probenahmeorte steril sind und staubfrei sind, dass man nicht das misst, was beispielsweise in der Laborumgebung war oder vom Probengefäß abgegeben wurde, sondern dass man tatsächlich das misst, was man eigentlich messen will, nämlich die entsprechende Probe. Und das ist gerade eben auch schwierig. Wir untersuchen in dem EU-Projekt auch menschliches Gewebe und wir haben auch unterschiedliche Methoden mitentwickelt, wie man Mikroplastik in unterschiedlichen Umweltmatrices und Gewebe eben auch untersuchen kann. Und da ist es ganz wichtig dabei, dass man zum einen natürlich Kontamination vermeidet, denn Mikroplastik ist überall in der Luft, die wir gerade einatmen, wie vorher schon eben angesprochen. In jedem Labor, Sie brauchen nur, glaube ich, bei sich mal im Labor schauen, wie viel von dem Equipment, was Sie haben, aus Kunststoffen sind. Und das heißt, Sie haben die Spritzen angesprochen, alles auch bei uns im Labor, im Biologielabor, alle Pipettenspitzen, alle Pipetten sind aus Kunststoffen, die eben auch Abrieb generieren können. Und deswegen hat man am Anfang auch sehr viel das eigentlich nur gemessen, was man im Labor hatte und nicht das, was in der Umweltprobe war. Und genau das trifft natürlich eben auch zu, wenn man menschliche Proben untersucht. Deswegen ist es wichtig, dass man eben bei der Probennahme bei jedem Schritt tatsächlich eine Probe mitnimmt, um zu wissen, was war in der Laborluft, was geht ab von den entsprechenden Gefäßen, die ich verwende. Das heißt, man muss eigentlich immer alles mitmessen, was man im Labor verwendet, um dann wirklich sagen zu können, ich habe tatsächlich das gemessen, was tatsächlich in dem Gewebe war, was ich untersucht habe, oder vielleicht mehr oder weniger nur das gemessen, was immer außenrum war, durch das Aufreißen von den Kanülen, von den Spritzen oder wie auch immer. Auch da wird, hat noch keiner untersucht, aber Mikro- und Nanoplastik entstehen und deswegen muss man sehr vorsichtig sein bei der Interpretation der Ergebnisse, wenn keine Blindproben eben mitgemessen worden sind.
Also was das Grundrauschen ist sozusagen.
Genau, weil das ist, und das kann eben nicht nur das Grundrauschen sein, sondern es kann tatsächlich das sein, was man dann tatsächlich misst, weil man im Gewebe dann vielleicht gar keinen Partikel hat, aber gerade wenn man nicht partikelbasiert misst, sondern thermoanalytisch misst, wenn da 2, 3 Partikel aus der Umwelt reinkommen, weiß man nicht, war das jetzt ein größerer Partikel oder waren es jetzt Tausende von Nanopartikeln, die man gemessen hat. Das ist eben auch der Nachteil an der thermoanalytischen Methode, dass man nicht weiß eigentlich, wie groß die Partikel waren, die man gemessen hat. Und deswegen ist es so wichtig, egal ob man jetzt partikelbasiert misst oder thermoanalytisch misst, das heißt massenbasiert misst, dass man bei jedem Arbeitsschritt wirklich immer eine Blindprobe mitnimmt, um sagen zu können, was war die Laborkontamination und was habe ich tatsächlich in meiner Probe gefunden.
Verstehe. Na gut, das ist ja ein altes Prinzip, dass man bei einer Studie auch mal das Kleingedruckte liest und versucht zu verstehen, wie zuverlässig ist die Methodik. Mir ist aber jetzt noch eine andere Frage eingefallen, wenn ich jetzt ein Patient wäre und das hören würde. Und der kommt dann zu mir zur Endoskopie, da gibt es ja diese schönen Schlafspritzen. Was sage ich denn auf die Frage, wenn der sagt, Sie haben hier eine Plastikspritze, Sie injizieren mir jetzt Propofol, aber Sie injizieren mir auch Mikropartikel?
Das müsste man tatsächlich mal untersuchen, ob das der Fall ist. Da kann ich Ihnen gar keine Aussage dazu geben. Wäre mal eine interessante Studie, um zu sehen, ob man tatsächlich dabei, wenn man das nur aufreißt, schon so viel Plastik generiert, dass man das auch messen könnte. Hat bis der Dato sich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Wäre aber mal ganz interessant, würde mich auch sogar interessieren, die Studie durchzuführen, weil ich glaube, das hat bis dato gar keiner so gemacht. Also ich kann Ihnen das gar nicht beantworten. Es ist möglich, es ist aber auch möglich, dass kein Kunststoff dadurch generiert wird.
Ja, sonst kommen wieder die alten Glasspritzen, die sterilisiert werden.
Ne? Ja.
Jetzt kommt aber natürlich die letzte Frage und die große Frage, die sich natürlich jeder stellt, was machen wir denn jetzt? Wir werden eben, wie Sie gesagt haben, seit den 50er Jahren da zunehmend überflutet von dem Zeug. Es gibt erste Hinweise, dass es vielleicht auch schlecht ist für uns. Darauf kommen wir, wie gesagt, dann im nächsten Podcast ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Aber was kann man denn machen von Seiten der Politik oder wir selber? Oder Plastiktüten sind ja abgeschafft. Gibt es Aussichten, dass man das auf den Stand von den, weiß nicht, 60er Jahren wieder zurückfährt?
Also ich glaube, dass es da keine Aussichten dafür gibt, sondern Kunststoffe sind ja ein eigentlich gutes Material. Und ich glaube, in unserem modernen Leben können wir auf Kunststoffe eigentlich auch nicht mehr verzichten. Und wir würden jetzt auch aus der Ferne, selbst wenn wir die gleiche Geburtsstadt haben, aber momentan sind wir trotzdem in der Ferne, das Interview gar nicht so gut führen können, wenn es keine Produkte aus Kunststoffe geben würde. Das heißt, die Lösungswege sind genauso mannigfaltig wie die Thematik an sich und genauso komplex wie die Thematik an sich. Bedeutet, natürlich muss der Gesetzgeber, also auch die Entscheidungsträger, tätig werden, denn jeder Einzelne wird sich zwar bemühen, auf irgendwelche Plastikverpackungen etc. zu verzichten. Das Bundesministerium des Innern hat schon in den 70er Jahren tatsächlich eine Kampagne auf den Weg gebracht, die Umwelt erstickt in Plastiktüten, die Einkaufstasche kann es verhüten. Und wie man gesehen hat in den letzten Jahren, hat sich nicht jeder wirklich daran gehalten, sondern es sind eigentlich sehr, sehr viele Plastiktüten verwendet worden, die dann leider Gottes eben auch unsachgemäß in die Umwelt entsorgt wurden. Trotzdem sind mittlerweile auch sehr viele Menschen dazu übergegangen, auf Einwegverpackungen mit zu verzichten. Da muss aber natürlich auch der Gesetzgeber ein bisschen tätig werden. Das primäre Mikroplastik ist in bestimmten Produkten schon verboten. Aber wir werden natürlich auch, wenn die Recyclingquote besser wird und es kein Downcycling wird, sondern Upcycling eben auch von den Plastikprodukten dann eben auch entsteht, trotzdem werden wir immer Produkte haben, wo eben auch Abrieb entsteht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, welche Eigenschaften von diesem Mikroplastik, das dort entsteht, verantwortlich ist für die Effekte, die wir sehen, um dann eben auch neue Materialien zu generieren, die in der Umwelt und auch bei den Menschen dann keine schädigenden Effekte mehr hervorrufen. Denn bis dato hat sich niemand darum gekümmert, was passiert eigentlich mit diesem Abrieb oder was passiert mit diesem Produkt, wenn es seine Lebensdauer überschritten hat und was entsteht dann daraus. Und da ist die gute Nachricht, dass sehr viele, und wir arbeiten ja auch mit den Polymerchemikern zusammen, sehr viele, auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sich bereits Gedanken darüber machen, wie wir diese Kunststoffe, die wir für unseren Alltag benötigen, so umgestalten können, dass wenn sie ihre Lebensdauer überschritten hatten oder wenn sie auch Abrieb generieren, dann die Eigenschaften oder solche Eigenschaften aufweisen, die dann nicht mehr schädigend für die menschliche oder für die Umweltgesundheit dann eben auch sind. Und das ist auch der Kern unseres Sonderforschungsbereichs, dass wir eben deswegen verstehen wollen, welche Eigenschaften von den Plastikpartikeln tatsächlich verantwortlich sind für die Effekte, um daraus dann auch neue Lösungswege dann eben auch generieren zu können.
Also letztlich wieder das eher Gute und das eher Böse Mikroplastik voneinander zu trennen und dann auch die Produktion so zu beeinflussen, dass mehr von dem guten Zeug dabei ist, was nicht schadet zumindest.
Sondern eigentlich dahingehend, dass es gar kein böses, wie Sie sagen, Mikroplastik mehr gibt, sondern dass wir sorgsam mit dem Rohstoff, Kunststoff umgehen, dass das meiste eben in den Kreislauf auch wieder zurückgeht, sodass es tatsächlich weniger Müll gibt, den man dann auch unsachgemäß in die Umwelt entsorgen kann, dass mit dem Produkt Kunststoff auch nachhaltiger umgegangen wird, dass es eben nicht einfach irgendwo in die Umwelt geschmissen wird, sondern dass es als Rohstoff gesehen wird, der dann eben auch wiedergewonnen werden kann, sodass dann daraus eben auch neue Produkte entstehen können. Und was man momentan tun kann, ist natürlich auch jeder Einzelne versuchen, auf verschiedensten Einwegprodukte zu verzichten und lieber auf Mehrweg umzusteigen. Alles auch dem Recycling, auch wenn es da noch viel Nachholbedarf auch von der Politik gibt. Denn leider Gottes wird zu wenig von dem, was man gesammelt, tatsächlich eben auch recycelt. Und dass man eben diese Produkte dann nicht nur sammelt und versucht zu recyceln, sondern dass es tatsächlich ein wirkliches Recycling gibt, dass man die Bausteine auch wiederverwenden kann, um dann unterschiedliche Produkte dann eben auch daraus zu generieren.
Gut, also dann ist jetzt, sagen wir mal, unsere gemeinsame Schlussfolgerung wahrscheinlich weder oh Gott noch so what, sondern im positiven Sinne schauen wir mal, wie wir es verbessern können.
Ja, das ist zumindest unsere Einstellung auch im Sonderforschungsbereich. Natürlich müssen wir verstehen, welche Auswirkungen das es hat. Und wir produzieren leider Gottes noch immer mehr Plastik und es wird mit der Zeit immer stärkere Auswirkungen haben. Und von dem her müssen wir natürlich alles daran setzen, dass wir Lösungswege finden, damit wir weniger diesem Material exponiert sind. Und falls wir doch exponiert sind, dass dieses Material dann Eigenschaften aufweist, das dann eben nicht mehr schädlich ist.
Wunderbar, Herr Laforsch, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war eine super Einführung. Meine Damen und Herren, Sie können gespannt sein, was die Mediziner dazu sagen. Wir werden beginnen mit Grundlagenforschern und dann aber auch versuchen, eine klinische Einordnung vorzunehmen. Nochmals ganz herzlichen Dank, Herr Laforsch, und ich bin mir sicher, das Thema wird wieder auftauchen.
Okay, dann sage ich auch nochmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.